ABF. Arbeit, Brotzeit, Freizeit.
Wieder die Sendung des Frauenprojektes KOFRA, also des Kommunikationszentrums für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in der Bader Straße 30. Und heute haben wir das Thema Hartz IV. Natürlich ist es gerade bei Radio LoRa nicht gerade ein besonderes Thema, denn das wird hier oft verhandelt, aber diese Probleme sind nun mal so massiv, dass wir sie dann natürlich auch behandeln. Wir haben natürlich, wie gesagt, auch im KOFRA selber viel mit den Problemen im Kontext Hartz IV zu tun. Wir sammeln zum Beispiel Erfahrungsberichte von Frauen, die können auf unserer Homepage von KOFRA unter dem Button Hartz IV Gruppe eingesehen werden. Und da sammeln wir, wie gesagt, immer weitere neue und stellen die da ein. Wir bieten auch eine Gruppe an mit dem Titel Aktiv zu Hartz IV, die sich jeden dritten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr im KOFRA trifft. Und wir haben auch einen Solidaritätsfonds gegründet, weil natürlich das immer an Geld fehlt. Und die Kontonummer für diesen Fonds ist 7805506 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 700 20 500. Das steht natürlich alles auch auf unserer Homepage www.kofra.de. Aber vor allem haben wir auch von Hartz IV betroffene Frauen täglich in unserer Beratung. Sie suchen Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge, wollen wissen, was eine Eingliederungsvereinbarung ist, haben zum Teil massive Probleme mit den Behörden, fühlen sich oft gedemütigt, reglementiert und entwürdigt. Wir helfen den Frauen, in diesen Situationen zurechtzukommen und setzen uns, wenn es nötig ist, auch mit den Behörden in Verbindung, zum Beispiel, um die Kommunikation dort in Gang zu bringen und die Probleme versuchen zu lösen. Wie, Beate, du bist ja auch in der Beratung im KOFRA drin. Wie siehst du, kannst du einen aktuellen Fall beschreiben, damit wir uns das vorstellen können, wie es läuft?
Ja, Anita, also ich muss sagen, die Fälle häufen sich in letzter Zeit. In den letzten 5 Jahren wird es immer mehr. Und wir haben jetzt ganz aktuell eine Frau aus Äthiopien, die hat natürlich sehr viel Probleme. Frauen mit Migrationshintergrund haben immer viel Probleme. Sie kommen nicht zurecht mit dem Sozialreferat, Sozialbürgerhaus, Jobcenter, Wohnungsamt. Das sind verschiedene Ämter und die Frauen wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen. Und diese Frau, die kommt mit dem Amtsdeutsch nicht zurecht, mit dem Schriftdeutsch. Und wir müssen ihr helfen, überhaupt zu verstehen, was das System von ihr will, und sie fühlt sich alleine gelassen und ohne uns würde sie ohne Geld dastehen. Letztendlich wäre sie unter dem Existenzminimum.
Genau, und das ist eben immer wieder so, zum Teil wirklich dramatische Fälle, an denen wir versuchen, den Frauen zu helfen. Aber das ist ja nur die eine Seite. Diese Hilfe, diese sozialpädagogische, ist nur die eine Seite. Und sonst haben wir natürlich auch eine ganz klare Kritik an dem Hartz-IV-System, aus allem, was wir eben auch erfahren von den Frauen. Und wir organisieren auch immer wieder Veranstaltungen, in denen eben diese Frage kritisch beleuchtet wird. Und so auch eben am 13. Februar dieses Monats mit dem Titel Überflüssige Menschen? Fragezeichen zur Kritik am Hartz-IV-System und Ein-Euro-Jobs als, so wird es ja dargestellt, arbeitsmarktpolitisches Instrument. Das haben wir dann in Anführungszeichen gesetzt. Wir hatten dafür Irina Wellay aus Dortmund eingeladen, die an einer Studie an der dortigen Fachhochschule mitgearbeitet hat, in der die Wirkung der Ein-Euro-Jobs versucht wurde zu erheben. Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass die 1-Euro-Jobs zwar die soziale Integration fördern sollen, Beschäftigungsfähigkeit aufrechterhalten oder herstellen sollen, die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten sollen, aber Wirklichkeit ist, Der Übergang in den ersten Arbeitsmarkt ist nur minimal. Qualifizierung findet fast gar nicht statt. Die entsprechenden Angebote zielen im Gegenteil eher auf soziale Tugenden wie Pünktlichkeit, regelmäßiges Erscheinen, gewissenhaftes Ausführen. Und sie kritisieren weiter in dieser Studie, es ginge hier um Rechtlosigkeit, um Disziplinierung, um Drohung mit Sanktionen, Entgrenzung in den Arbeitsbedingungen, auch die Festigung traditioneller Rollenzuschreibungen und die Instrumentalisierung der überflüssigen, in Anführungszeichen, Menschen für die gesellschaftliche Reproduktion. Wir hatten ferner auch bei der Veranstaltung die Juristin Lili Kurowski eingeladen, die in München ja sehr bekannt ist durch ihre Frauenrechtsschule und ihr Engagement im Einspruch e.V. Einspruch e.V. gibt rechtliche Unterstützung für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger und hilft ihnen dabei, ihre rechtlichen Ansprüche gegenüber der ARGE durchzusetzen, wenn zum Beispiel die Bescheide falsch sind. Und das ist auch nach unserer eigenen Erfahrungen in unserer Beratung bei COFRA sehr häufig der Fall. Und Einspruch hat zum Beispiel erreicht, dass die Hälfte der Klagen gegen die Bescheide erfolgreich waren. Und das heißt, es konnte nachgewiesen werden, dass sie falsch waren. Das muss man sich mal vorstellen, was da los ist. Besondere Highlights unserer Veranstaltung waren die Einbeziehung der Schauspielerin Bettina Kenter, die selbst Hartz IV bezieht und ihre Erfahrungen in Theaterstücken verarbeitet hat. Und der italienischen Künstlerin Rita Maschis, die die Thematik ebenfalls künstlerisch umgesetzt hat, in einem großformatigen Objekt mit den Zeichen der ARGE für Arbeit, also der Zeichen der Agentur für Arbeit und der Überschrift Aussortierungsagentur. Natürlich verursacht es erstmal so Irritationen bei denen, die das Objekt anschauen, weil sie erstmal denken, ist das jetzt hier eine Werbung für die Agentur für Arbeit? Und dann sehen sie diese Überschrift, Aussortierungsagentur, und dann verstehen sie, was damit eigentlich gemeint ist. Aber jetzt wollen wir euch jetzt als Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen an Bettina Kenters Vorführungen, die sehr spannend waren auf unserer Veranstaltung, auch sehr unterhaltsam. Sie hat jetzt zum Beispiel ein paar Fallgeschichten zusammengestellt.
Im Jahr 2010, 2011 wurden tausenden schwangeren Frauen die Leistung komplett gestrichen, aus nichtigen Gründen. Eine Betroffene hatte sich zum Beispiel geweigert, einen 1-Euro-Job anzutreten. Sie war hochschwanger, hätte das gar nicht mehr machen dürfen. Eine andere Schwangere hatte eine Krankmeldung verspätet abgegeben. Von 14.000 befragten Frauen mussten 5.600 eine Beratungsstelle aufsuchen, um die existenzielle Vernichtung abzuwehren. Einige davon waren bereits ohne Obdach. Zweiter Fall. In den Räumen der ARGE Landsberg hat ein 33, jetzt heißt Jobcenter, haben Sie gemerkt, gell? Argen, das ist nicht so ein guter Name.
Ja, das ist ein bisschen.
Nee, ich sag's trotzdem, ich sag's so gern. In den Räumen der Argen in Landsberg hat ein 33-jähriger Nigerianer eine Eingangstür eingeschlagen, nachdem ihm Leistungen vorenthalten worden waren. Der Mann wurde daraufhin vom Landratsamt zur Ausreise aufgefordert. Im Mai 2011 wurde in einem Jobcenter in Frankfurt am Main eine 49-jährige Hartz-IV-Bezieherin, ebenfalls schwarzer Hautfarbe, nach einer Streitigkeit, wahrscheinlich um irgendein bisschen Bargeld, mit ihrem Sachbearbeiter hatte sie diese Streitigkeit, wurde von der Polizei erschossen. Unter Androhungen von Kürzungen des Lebensminimums wurde eine ehemalige Prostituierte in Berlin vom zuständigen Jobcenter aufgefordert, ihre frühere Arbeit wieder aufzunehmen, da Prostitution seit 2001 nicht mehr als sittenwidrig gilt. Eine andere Frau, kein Einzelfall, wurde von der ARGE Magdeburg für nach Aktenlage dauerhaft geistig behindert erklärt, um sie zur Arbeit in einer Behindertenwerkstatt zu zwingen. In Speyer verhungerte ein Arbeitsloser in seiner Wohnung. Seine völlig entkräftete Mutter gab an, sie hätten kein Geld für den Kauf von Lebensmitteln gehabt und waren offensichtlich nicht mehr in der Lage, diese Anträge auszufüllen. In der Nähe von Hannover verhungerte 2008 ein Mann auf einem Hochsitz im Wald. Seinen Leidensweg hat er in einem Tagebuch festgehalten. Also nicht ein Mann, ein Hartz-IV-Empfänger. Ja. Eine Witwe wurde schon kurz nach dem Tod ihres Mannes von einer uns bekannten Arge zum Umzug gezwungen. Eine alleinerziehende Mutter von zwei Kleinkindern wurde von derselben Arge, Fürstenfeldbruck, unter Androhung von Kürzungen zur Aufnahme der Arbeit in Nachtschicht genötigt, mit dem Argument, nachts schliefen ihre Kinder ja ohnehin. Eine Alleinerziehende wurde 3 Monate lang von einem argen Kontrolleur observiert. Man hoffte, ihr nachweisen zu können, dass sie mit ihrem Freund zusammenlebte. Die Arge, der dann unterhaltspflichtig gewesen wäre. Die Arge argumentierte stolz, für die Überwachung seien keine Kosten angefallen, da der Außendienstmitarbeiter in seiner Freizeit tätig geworden sei. In Abwesenheit der Eltern wurde ein minderjähriges Mädchen von der argen Tempelhof Schöneberg mit einem Hausbesuch überrascht durch die Argen. Auch hier hoffte man, Spuren eines Mannes in der Wohnung zu entdecken, um die Leistung streichen zu können. Andernorts durchsuchten Argenkontrolleure sogar das Nachtschränkchen einer Frau. Kinder, die von Hartz IV leben, dürfen keine Geschenke über 50 Euro annehmen, innerhalb eines ganzen Jahres wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob es sich 2011 geändert hat, ich habe Anfang 2011 recherchiert. Die Eltern eines kleinen Mädchens erhielten die Aufforderung, dessen neues Fahrrad als verwertbares Vermögen wieder zu verkaufen und den Erlös zum Lebensunterhalt einzusetzen. In der Arge Köln-Mitte kam es zu einem Polizeieinsatz gegen eine Selbsthilfegruppe, die einer schwerkranken Frau zu ihrem Recht verhelfen wollte. Durch fortgesetzte Untätigkeit der Argen schwebte die Frau bereits in Lebensgefahr. Immerhin bei einem ähnlichen Fall in Köln, ein obdachloser Mann war in akuter Lebensgefahr, stellte sich die von der Arge herbeigerufenen Ordnungshüter gegen ihren Auftraggeber, das Jobcenter, solidarisierten sich mit den Betroffenen und seinen Helfern und setzten sich persönlich dafür ein, dass dem Mann endlich Hilfe zuteil wurde.
Ja, wir haben dann die Bettina Kenter auch zu ihren eigenen Erfahrungen mit Hartz IV befragt. Sie konnte jetzt leider nicht live ins Studio kommen, deswegen spielen wir noch kleine Teile aus dem Interview ein.
Ich habe so einen typisch meandernden, typisch weiblich meandernden Lebenslauf hinter mir. Ich war 10 Jahre Schauspielerin für Bühne und Fernsehen. Dann kam meine Überraschungstochter zu mir. Und da ich von Anfang, ja, das war schön, und da ich von Anfang an alleinerziehend war, habe ich dann das Theaterspielen nach 2 Versuchen aufgegeben. Als mein Kind dann mit fiebrig in der Garderobe auf einem Kostümhaufen lag, habe ich gedacht, das kann ich ihr nicht antun. Und habe dann eine Yogalehrerausbildung gemacht und dann bin ich im Synchronbereich tätig geworden als Sprecherin, Autorin und Regisseurin.
Haben Sie ja sehr vielseitig.
Ja, das denke ich, zeichnet Frauen überhaupt aus. Und nach der Kirchmedienpleite 2002 ist die Synchronbranche, die Auftragslage sehr, sehr schlecht geworden. Besonders für Frauen wiederum, besonders für Frauen über 30. Und danach war ich noch 4 Jahre lang sehr krank, ohne Krankengeldanspruch, auch typisch für die Freiberufler. Und dadurch bin ich immer wieder in Hartz-IV-Phasen gekommen. Verlust der Freunde und Freundinnen sagen. Ich glaube einfach, dass es nicht sehr viele Menschen gibt, die offen mit Armut umgehen können. Armut ist ein großes Tabu in unserer Gesellschaft.
Das stimmt, ja.
Und die Angst, das könnte ansteckend sein oder einen auch treffen, ist sehr groß. Und es verändert, also nichts verändert die Beziehungen so massiv wie Geld haben oder nicht. Ein bisschen unfreiwillig bin ich in die Lage geraten, politisch tätig zu werden. Ich war nie so sehr ein politischer Mensch, aber ich glaube, heute kommt man nicht mehr daran vorbei, sich politisch zu betätigen. Und ich sehe meine Aufgabe im Moment darin, dazu beizutragen, die Armut zu enttabuisieren. Und das ist manchmal sehr unbequem, weil seit ich beschlossen habe, offensiv damit umzugehen und zu der Armut zu stehen, gerate ich fast täglich in Situationen, wo man sagt, jetzt möchte ich es aber eigentlich nicht gerade den Leuten auf die Nase binden. Aber es ergibt sich immer so. Und das ist sehr anstrengend, aber ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir aufhören, uns für die Armut zu schämen.
Sie sind Schauspielerin und prämierte Autorin, beziehen aber auch Hartz IV. Das ist ein krasser Gegensatz. Sie haben schon gesagt, dass das für Sie nicht leicht ist. Können Sie das noch mal genauer schildern?
Naja, also da fällt mir eine ganz frühe Situation ein. Wie meine Tochter 2 oder 3 war, habe ich den Luzerner Literaturförderpreis bekommen. Und zur gleichen Zeit habe ich Sozialhilfe bekommen als Mutter eines Babys und in München. Und während das Sozialamt in München mir damals irgendwelche Sanktionen androhte, war ich dann gleichzeitig in Luzern auf dem großen Empfang und wurde geehrt. Und absurder kann es überhaupt nicht sein, dass man in der gleichen Situation zwei völlig unterschiedliche Wesen ist und völlig unterschiedlich behandelt wird. Und das ist jetzt sehr extrem, aber das ist eigentlich dieses Gefühl, immer mit einem Bein in einer Welt zu stehen und mit dem anderen Bein in einer völlig anderen Welt. Und das ist sehr, sehr, also da muss man schon psychisch gut stabil sein, um diesen Spagat auszuhalten.
Ja, live hier im Studio haben wir aber neben Beate, die ja auch schon kurz gesprochen hat, die Rita Maschis, die Künstlerin, von der ich vorhin schon gesprochen habe, und Barbara, die eben das Interview mit Bettina geführt hat. Und ich frage jetzt euch beide, also ihr habt ja auch, ihr bezieht ja auch Hartz IV, ihr seid also voll in der Situation drin, und ich würde gerne von euch wissen, welches eure Hauptkritik an Hartz IV ist. Könnt ihr mir das kurz darstellen? Barbara?
Ja, also am schlimmsten finde ich ehrlich gesagt, dass man in ständiger Angst gehalten wird, weil man ständig befürchtet, dass man Sanktionen bekommt, auch wenn man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und außerdem fühlt man sich erniedrigt, weil man ständig kontrolliert wird. Man muss im Hartz-IV-Antrag alles offenlegen, man muss Kontoauszüge vorlegen und so weiter. Und außerdem muss man eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben, in der einem alle möglichen Sanktionen angedroht werden, und man soll das unterschreiben. Außerdem macht man die Erfahrung, dass man aus Hartz IV schwer wieder herauskommt. Ich zum Beispiel wollte vor kurzem mein Praktikum machen. Da wurde mir dann gesagt, dass man für ein längeres Praktikum eine Einstellungszusage bräuchte und ein Gehalt von mindestens 400 Euro. Aber viele Praktiker sind unbezahlt und eine Einstellungszusage bekommt man auch sehr schwer. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass eine Ausbildung nicht übernommen wurde. Mir wurde auch gesagt, dass Schulen grundsätzlich nicht übernommen werden. Und ich meine, da muss sich vieles ändern. Das Jobcenter hat nur das Interesse, einen möglichst schnell in Arbeit zu bringen und nicht einem eine gute Ausbildung zukommen zu lassen.
Ja, Rita? Also von meiner Seite ist so, ich erlebe das so, dass dieses Dokument, die Eingliederungsvereinbarung, eigentlich ein Dokument der Umerziehungsmaßnahmen ist und das auch Menschen entrechtet, das heißt, die Bürgerrechte werden eingeschränkt. Man hat keine Vertragsfreiheit, das heißt eben dieser Vertrag, die uns also unter den Augen da gegeben wird, ist eine Vereinbarung, die wir eigentlich nie vereinbart haben. Ich meine, die haben das selber gemacht. Eine Vereinbarung wird zu zweit gemacht, ja. Und das kommt eben von außen aufgedruckt, also auf uns. Und ich finde, dieses Dokument öffnet die Türe zu jeder Unterwerfung, zu Zwangsgehorsam und Zwangsarbeit. Und darunter sind auch diese Rechtsfolgebelehrungen, die in dem Dokument da geschrieben sind, und die sind wirklich, die setzen die Menschenrechte außer Kraft. Die werden richtig eingeschränkt. Und zwar darin ist enthalten Zwang zur Ortsanwesenheit. Das heißt, also behindert jede Art von Arbeit, weil wenn ich jetzt woanders gehen möchte und da Arbeit zu suchen oder vielleicht eine Probearbeit zu machen oder etwas anderes, ist mir nicht möglich. Und wirklich ist nur dazu da, als untätige Leibeigenschaften zu sein. Und das finde ich wirklich eine Schandtat, so ein Dokument. Und das stört mich sehr und das muss weg.
Mhm. Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Hey, dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau. Das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Schon mal ganz eindrücklich, was wir hier gehört haben. Und wir beschäftigen uns natürlich auch immer wieder damit, welche Mythen unterwegs sind über Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger. Und da hat Bettina Kenter wieder einen interessanten Beitrag gemacht. Sie hat nämlich zusammengestellt eine Sammlung von Politikeraussagen, die wirklich sehr eindrücklich sind.
Ich habe keine Parteien genannt, weil es durch alle Parteien geht. Wir können die Zukunft nicht dadurch sichern, dass wir unser Land als einen kollektiven Freizeitpark organisieren. Helmut Kohl, 1993. Die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze ist ein Anschub für die Tabak- und Spirituosenindustrie. Philipp Missfelder, 2008. Das Gefühl, dass man nicht mehr notwendig ist, das ist das Problem. Das geht allen Menschen so. Sagen wir mal, ein Hund will auch wahrgenommen werden von seinem Herrchen. Thilo Sarrazin, 2006. Wenn Sie sich waschen und rasieren, haben Sie in 3 Wochen einen Job. Kurt Beck, 2006. Wenn man sich das anschaut, ist das kleinste Problem von Hartz-IV-Empfängern das Untergewicht. Thilo Sarrazin, 2008. Mehr Eigenverantwortung, weniger soziale Hängematte. Wolfgang Schäuble, 1994. Wenn der Almosengeber verschwindet, wird auch der Bettler das Feld räumen. Zeitschrift des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst, 1937. Wer den völlig anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spät römischer Dekadenz ein. Die Novesterwelle, 2010. Vor allem Leute, die sonst Flaschen sammeln, könnten dann für jede tote Ratte, die sie gefangen haben in Berlin, einen Euro bekommen. Henna Schmidt, 2008. Das sind dekadente Erscheinungen, da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Guido Westerwelle, 2010. Es gibt auch Menschen, die haben ganz gern die Hängematte. Thilo Sarrazin, 2006. Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft. Gerhard Schröder, 2001. Nicht gering ist die Zahl der arbeitsscheuen Volksgenossen, die durch jahrelange Erwerbslosigkeit sich auf eine gewisse Bedürfnislosigkeit eingestellt und daher keinerlei Trieb haben, sich wieder um Arbeit zu bemühen. Es ist erschütternd zu hören, dass in gar nicht einmal seltenen Fällen auch frühere Mittelständler dazugehören, die keineswegs völlig verwahrlost zu sein brauchen, ja sogar vielfach nach außen hin noch einen gewissen Lebensstandard wahren, aber nicht mehr die sittliche Kraft besitzen, den Kampf ums Dasein zu führen. Zeitschrift des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst, 1937. Es kann aber kein funktionierendes Arbeitslosenhilfesystem geben, das nicht auch ein Element von Abschreckung enthält. Roland Koch, 2010. Es ist nun einmal so, dass dort, wo Müll ist, Ratten sind. Und dass dort, wo Verwahrlosung herrscht, Gesindel ist. Das muss in der Stadt beseitigt werden. Wann war das? Klaus-Rüdiger Landowski, 1997. F ist ein arbeitsscheuer Mensch. Einer geregelten Arbeit ist er bisher noch nie nachgegangen. Die Allgemeinheit muss vor ihm geschützt werden. Kriminalpolizeistelle Kassel, 1938. F starb 3 Jahre später im Konzentrationslager Gusen. Vielleicht müssen wir auch dazu kommen, dass Hartz-IV-Empfänger auf jeden Fall ein paar Stunden arbeiten müssen. Volker Kauder, 2006. Alle arbeitsfähigen Langzeitarbeitslosen müssen sich dann jeden Morgen bei einer Behörde zum Gemeinschaftsdienst melden und werden dort zu regelmäßiger gemeinnütziger Arbeit eingeteilt. 8 Stunden pro Tag, von Montag bis Freitag. Wer sich verweigert, muss mit empfindlichen finanziellen Einbußen rechnen. Stefan Müller, 2006. Es geht nicht um Bestrafung. Es geht hier darum, entlang von Zumutbarkeiten Gestaltung vorzunehmen. Gerhard Schröder 2004. Wer zur Unterstützungsarbeit ohne ausreichende Entschuldigung nicht erscheint oder seine Stempelkontrolle beim Arbeitsamt vernachlässigt, muss das Heim verlassen und wird an das Obdachlosenhaus der Polizeibehörde verwiesen. Aktion Arbeitsscheureich 1938. Biologen verwenden für Organismen, die zeitweise oder dauerhaft zur Befriedigung ihrer Nahrungsbedingungen auf Kosten anderer Lebewesen leben, übereinstimmend die Bezeichnung Parasiten. Welche Zeit? Wolfgang Clement 2004.
2004?
Wolfgang Clement 2004.
Clement?
Nur wer arbeitet, soll auch essen. Franz Müntefering 2006. Leistung muss sich wieder lohnen. Westerwelle 2010. Arbeit macht frei. Voraufschrift in verschiedenen Konzentrationslagern der Nazizeit. Die elektronische Fußfessel bietet auch Langzeitarbeitslosen die Chance zu einem geregelten Tagesablauf. Der damalige Justizminister Christian Wagner 2005. Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland. Heinrich Himmler, Toraufschrift in einigen Konzentrationslagern. Wenn jemand existenziell bedroht ist, weil er nicht genug Geld hat, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren, muss er meiner Meinung nach die Möglichkeit zu einem geregelten Verkauf von Organen haben. Peter Oberender, Volkswirtschaftsprofessor 2006. Es gibt sicher auch Fälle, wo man die Härte sieht, aber wo man das Gesetz ausführen muss. Uwe Nebel, stellvertretender Leiter der Bochumer Arge 2005. Ich habe meine Arbeit nach dem eisernen Muss getan, das mir auferlegt worden ist. Adolf Eichmann im Eichmann-Prozess Jerusalem 1981.
Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass dieser Wohlfahrtsstaat am Ende ist.
Es gibt viele Bereiche, in denen der Abbau unumgänglich ist. Da kann man künstlich keine Arbeitsplätze halten.
Es geht darum, dass wir die Degenerationen der sozialen Marktwirtschaft wieder zurückschneiden.
Für mich ist Marktwirtschaft Ausdruck von Freiheit.
Die Arbeitslosigkeit wächst, die sozialen Sicherungssysteme sind nicht mehr finanzierbar.
Wir brauchen moderate Tarifabschlüsse. Wir müssen einen Niedriglohnsektor zulassen, Mindestlöhne also nach unten gehen lassen.
Martin Kannegießer, Präsident des Arbeitgeberverbandes, Dr. Hans Tietmeier, ehemaliger Präsident der Deutschen Bundesbank, Professor Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln und Florian Gerster, Ex-Chef der Bundesagentur für Arbeit,
setzen mit dieser Stimmungsmache ihre Interessen durch. Alternativen zu dieser neoliberalen Soße hören Sie bei Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Tja, der Jingle hat ja jetzt nochmal super gepasst zu dem, was die Bettina Kentner vorgetragen hat. Und wir haben natürlich, das war auch deutlich zu hören ja auf der Aufnahme, wie entsetzt doch einige Frauen reagiert haben, weil sie sich das gar nicht vorstellen könnten, dass Politiker solche Aussagen gemacht haben und dass sie sich das eigentlich gar nicht vorstellen konnten, ne? Aber es ist eben gut, das mal zu hören. Und was ich auch ganz natürlich bedenklich fand, das waren die Parallelen, die Bettina Kentner zur Nazizeit gezogen hat. Das war natürlich ein ziemlicher Hammer. Ja, die beiden Referentinnen, die wir eingeladen hatten, Irina Wellei und Lili Korowski, wir haben sie leider jetzt nicht live eingespielt, weil die Aufnahmen einfach zu leise waren und da konnte man gar nichts mehr hören. Und deshalb müssen wir einfach verweisen nochmal auf deren Texte, die man auch lesen kann. Auf jeden Fall haben die beiden ganz deutlich betont eben, dass die 1-Euro-Jobs arbeitsmarktpolitisch vollständig wirkungslos sind und dass sie eben trotzdem weiterhin aufrechterhalten werden, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Und Lili Korowski, die ja eben Juristin ist, die hat aufgezeigt auf der Veranstaltung, dass es sehr viel Protest gibt gegen die Hartz-IV-Gesetze, zumindest auf der Ebene, auf der sie sich bewegt. Sie hat beschrieben, dass es doch auch Richter, Richterinnen gibt, die sich da äußern, dass es einige Publikationen dazu gibt und auch Initiativen im Internet. Also es gibt viel Protest, sagt sie, aber dennoch hat das keinen Erfolg. Also es ändert nichts daran, die Gesetze werden weiter angewendet. Das ist etwas, was uns auch im COFRA eigentlich sehr empört. Und Lili Korowski hat darüber hinaus nochmal festgestellt, dass diese Kämpfe auch nicht dazu geführt haben, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass hier ständig Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Und das, fand ich, hat sie sehr, sehr gut nochmal belegt, und dass das auch in einem Urteil ganz deutlich auch so benannt wurde. Aber dennoch, du kannst es so alles benennen, hat sich bisher daran nichts geändert. Und von daher stellen wir natürlich dann fest, dass der Kritik an Hartz IV eigentlich vor allem der starke öffentliche Protest fehlt. Und es fehlt vor allem die Solidarität aller, die nicht betroffen sind von diesem System, die also auch noch einen Arbeitsplatz haben, die ein ganz gutes Auskommen haben, die also nichts zu befürchten haben, wenn sie sich an dem Protest beteiligen. Aber gerade hier zeigt sich eine besondere Wirkung des Hartz-IV-Systems, nämlich die Spaltung in Hartz-IV-Bezieherinnen und Nichtbezieherinnen und die Angst von denen, die einen Arbeitsplatz eben noch haben, irgendwann doch selber in die Mühle des Hartz-IV-Systems zu geraten. Die Bettina Kentner hat auch dazu ein Stück geschrieben und sie spitzt nämlich diese Situation in einem Teil zu, das sie Hip-Hop-Hartz-IV-Krimi nennt. Hören wir das mal rein.
Du schaust dir einen Krimi an und denkst du dich nur im Ballermann. Gut, dass ich nicht betroffen bin und dass das nur die anderen sind. Du denkst, für dich ist keine Gefahr, alles nur Film. Und gar nicht wahr. Du gehst ins Theater, willst Drama sehen, aber dir selbst soll ja nichts geschehen. Du denkst für dich nur, Mann, oh Mann, was alles so passieren kann. Gut, dass ich nicht betroffen bin und dass das nur die anderen sind. Aber aufgepasst. Hab Acht. Denn heute noch vor Mitternacht könnte dein Schicksal sich wenden und du könntest elendiglich enden. Überstunden, Arbeitsfrohen, Sparmaßnahmen, Hungerlohn, Firma pleite, du bist raus diesmal, ist realer Graus. Ein Jahr Schonfrist. Und was dann? Jetzt, mein Freundchen und Freundinchen, bist du dran. Bist bei den Langzeitarbeitslosen und wirst betteln um Almosen. Kontoauszug präsentieren, ausziehen, schneller, nicht genieren. Antrag stellen, 20 Blatt. Und mit Anlagen doch glatt 50 Seiten oder mehr. Und dann wird's erst richtig schwer. Wohnung ist nicht angemessen, goldene Löffel wohl gefressen. Miete, Heizung viel zu hoch, umziehen geht nicht. Aber doch, wenn sie den Bescheid erst sehen, werden sie uns schon verstehen. Statt 350 neuen müssen Sie sich schon freuen, wenn wir monatlich zum Leben Ihnen knapp 300 geben. Wer nicht mal locht, soll auch nicht fressen. Sie kriegen schon was angemessen. Und mit einem 1-Euro-Job gehen Sie davon auch nicht hopp. Saufen, fressen, rauchen, sonst ja eh nicht zu gebrauchen. Und nun ab zum Straßefegen, wir sind nicht um Jobs verlegen. Fauler Wohlstand ist vorbei, Nummer 10, 10, 10, 10, 3. Spargelstechen, Rattenjagd, Winterstreudienst, Küchenmarkt, Erntehilfe auf dem Feld. Diesmal gibt es gar kein Geld. Denn dies ist ein Praktikum. Und du guckst nicht so dumm. Raus aus deiner Sofaecke. Was? Verweigerer? Verweigerer. Klappe halten. Sonst Sanktionen. 100.000 haben wir schon. Jeden Monat. Klar. Kapiert? Wer hier das Regime führt. Du sitzt vor der Glotze gebannt wie ein Kind, wo fiktive Verbrechen ein Zeitvertreib sind. Du rätselst gespannt, wer der Täter wohl ist und ahnst nicht, dass du das nächste Opfer bist.
uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Tja, und jetzt kommt in unserer Diskussion bei Kofra über die Frage Hartz IV, die wir jetzt hier etwas ausführlicher erörtert haben und diese tollen Beiträge auch von der Bettina Kenter eingespielt haben, die als Schauspielerin eben das Thema umgesetzt hat. Jetzt ist die Frage, was können wir eigentlich tun? Welchen Beitrag können wir wirklich leisten, um dieses Hartz-IV-System zu beenden? Wir haben in der Diskussion auf der Veranstaltung, die übrigens 4,5 Stunden gedauert hat, darin konnten wir auch erkennen, wie stark dieses Thema die Frauen beschäftigt und auch gerade diese Schwierigkeit, da etwas Effektives zu tun. Und da, wo ist immer wieder der Begriff natürlich Widerstand gefallen. Das ist klar. Wir müssen handeln, wir müssen Widerstand leisten. Aber dann ist auch immer die Frage, ja, wie denn? Und deswegen will ich jetzt mal Rita fragen, du bist ja für uns ein besonders beeindruckendes Beispiel des individuellen Widerstandes, der erfolgreich ist. Denn du hast immer betont, du hast dich immer gewehrt. Kannst du das vielleicht mal erklären?
Ja, also wenn man das so versteht, dass Erfolg ist, also dass ich erfolgreich bin, das heißt, ich bin erfolgreich in dem Sinne, dass ich mich natürlich nicht so habe ich so drucken lassen, dass ich meine Menschenwürde trotzdem behalten habe und dass ich einfach immer mich gewehrt habe. In dem Sinne, dass ich also immer dann, wenn sie was von mir wollten, habe ich diese Regelungen einfach recherchiert in der Bibliothek, habe ich gesehen, was rechtens ist und was nicht rechtens ist und was eigentlich nach Menschenwürde auch nicht rechtens ist. Und dann habe ich zurückgeschrieben, das mag ich nicht mit, weil eben ich meine Menschenwürde noch habe und das in unserem Gesetz noch steht. Das ist natürlich auch eine sehr zeitaufwendige Sache, weil man muss dann wirklich manchmal sehr viele Rechtsbücher lesen und dann vergleichen mit den letzten Nachrichten von dem, was andere Hartz-IV-Menschen gemacht haben und so weiter. Aber ich denke, das ist zu tun, denn anders können wir diese Gesetze nicht wegschaffen. Und ich denke, dass mein Weg ist natürlich nur ein Weg. Es gibt natürlich auch viele andere Wege, zum Beispiel auch die Wege mit der Kunst, die mich auch sehr helfen, eben so stark noch zu sein.
Genau, dein Werk, das Objekt, das ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist wirklich auch ein starkes Signal von Widerstand, dass du ganz klar dich auch konfrontierst. Und du hast ja auch immer wieder beschrieben, dass du schon natürlich aneckst mit diesem Objekt, dass es Leute irritiert, das so deutlich diese Botschaft da zu sehen. Und da kriegt man nicht unbedingt Anerkennung dafür.
Natürlich nicht. Aber das ist jetzt als Künstlerin gesprochen ein Muss. Denn wenn eine Künstlerin nicht die Wahrheit eben sucht, dann ist natürlich sehr schlimm. Ich wollte mit diesem Werk, was hinter der Fassade steht, natürlich sagen, was diese Agentur für die Arbeit ist, nämlich eine Ausschlussagentur.
Mhm. Ganz genau. Und das kommt auch gut rüber bei deinem Werk. Das ist ja sehr, sehr schön, auch sehr ästhetisch. Und aber eben wirklich, das springt so richtig ins Auge. Und deswegen, wir haben das auch bei Kofra, dieses Werk, kann also auch besichtigt werden. Und du zeigst es ja auch öfter bei Veranstaltungen zum Beispiel, wie der, die wir gemacht haben. Nun wurde in der Veranstaltung bei uns dann auch immer wieder eingewendet, ja, aber es kann sich nicht jede wehren. Nicht jede ist in der Lage dazu. Viele sind zu deprimiert oder dann zu am Boden, gerade wenn sie länger in diesem Bezug sind und sich so reglementiert fühlen. Und dann müssen wir uns natürlich immer die Frage stellen, was können wir, also über den Widerstand der Einzelnen hinaus, wie können wir da Veränderungen anstoßen? Denn es ist tatsächlich, wir können uns ja nicht darauf verlassen, dass die Betroffenen jetzt alle aufstehen, ja, sondern wie gesagt, wir brauchen unbedingt die Solidarität, aber wir brauchen auch, das machst du, Rita, auch immer wieder deutlich, wir brauchen Wissen darüber, welches die Hintergründe sind, die zu dem Hartz-IV-System geführt haben, und du hast dich damit ausführlich beschäftigt und du betonst immer wieder, dass es die Voraussetzung für effektives Handeln ist, diesen Hintergrund zu verstehen. Kannst du das jetzt mal gerade diesen Begriff Workfare auch einführen, damit das verständlich ist?
Ja, also ich habe mich natürlich also bei meiner Auseinandersetzung mit dem Problem Hartz IV habe ich das Buch mit dem Titel Bestrafen der Armen gelesen. Das Buch ist von dem französischen Soziologen Loïc Wacon geschrieben worden und ist erschienen 2009 in deutscher Sprache, 2004 in Französisch. Die Untersuchungen erstreckten sich in der Zeitspanne zwischen 1996 bis 2006. Bestrafen der Armen ist der zweite Band einer Trilogie, mit der der Autor die Dreieckbeziehung zwischen Neuformierung der Klassenstruktur, ethnisch-rassischer Spaltung und die neue Definition staatlichen Handelns im Zeitalter der aufsteigenden Neoliberalismus beschreibt. In diesem Buch wird die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung der neoliberalen Sozialpolitik. In den 80er Jahren entstand die neoliberale Sozialpolitik in den USA. Es wurden die Workfare-Programme entwickelt. Workfare bedeutet Wohlfahrtsreform. Diese sind Programme, die Zwang zur Arbeit durch Sanktionen beinhalten. Denn das Grundkonzept dahinter war, die Arbeitslosigkeit ist nicht primär fehlende Arbeit, sondern Mangel an Arbeitsethik der Arbeitslosen. Diese sogenannten Workfare-Programme entstanden als Ausgrenzung und Umerziehungsinstrument der Überflüssigen, um sie zu disziplinieren. Unsere Sozialdemokraten in Europa haben das Modell der USA in modifizierter Form übernommen. In Deutschland sind diese Programme die Hartz-Gesetze. Diese Gesetze, wie wir sie kennen, sind menschenverachtend, denn sie entstanden in den USA aus rassistischen Motiven. Die Erklärung hierfür geht zurück auf die Gegenreaktion der weißen Amerikaner auf die schwarze Bürgerbewegung von 1966 in den USA, also mit Martin Luther King, die diese Revolution geleitet hat. Ab diesem Datum, im Laufe der nächsten Jahrzehnte, wurden Kürzungen der Wohlfahrtsleistungen vorgenommen und gleichzeitig die Strafgesetze aufgebaut für die Afroamerikaner. Eine rassistische Propaganda begleitete diese Entwicklung. Arbeitsscheu, Kriminelle, amoralisches Verhalten. Dann in den 80er Jahren, auf dieser Basis könnten die Neoliberalen ihre Sozialpolitik mit den Workfare-Programmen ausführen. Der Boden war bereit. Und das beinhaltete prekäre Lohnarbeit, also die soziale Unsicherheit, Leiharbeit, Senkung der Löhne für unqualifizierte Arbeiten und Kürzungen der Sozialleistungen bzw. Streichungen. Dadurch verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage der schwarzen Arbeiter. Aus diesem Grund konnte man in den Niedrigjobs einsetzen. Gleichzeitig sicherte man diese Politik durch Law and Order Politik. Wie bereits erwähnt, diese Gesetze sind menschenverachtend, dennoch werden sowohl in den USA als auch hier in Europa in abgewandelter Form angewendet.
Tja, vielen Dank, dass du uns nochmal diese Erkenntnisse von Loïc Wacon aus seinem Buch Bestrafen der Armen nochmal deutlich gemacht hast, weil einfach es sonst schwer zu verstehen ist, wo kommt denn diese Idee her? Natürlich ist sie abgewandelt worden, aber tatsächlich sind, das wissen wir ja auch, Politiker, Politikerinnen in die USA gefahren, um sich da zu informieren, wie die das dort machen, und haben dann die Elemente auf uns übertragen.
Warum sagen Sie nicht, wir können es nicht ändern, lass es doch laufen?
Wir können es ändern. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Viele geschichtliche Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein ewiger Kreisel ist, wo nur immer das Negative triumphieren muss. Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen und sagen, steigen wir aus, wir schaffen es doch nicht. Irgendwann geht es mit dieser Welt zu Ende. Ganz im Gegenteil, wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit, und da aussteigen...
Lora München, das alternative Radio. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Tja, Rita, du hast es nochmal deutlich gemacht, das hast du auch immer in den Diskussionen gesagt, dass du wütend bist, dass du das überhaupt nicht akzeptieren kannst und du lässt dich nicht klein machen. Und dieses Moment der Wut, ich denke, dass es dazu noch Formen braucht, um die wirklich zum Tragen zu bringen, damit das dann rüberspringt und nicht mehr in dieser Demut irgendwie untergeht. Und wir diskutieren ja immer wieder darüber, auch auf der Veranstaltung haben wir darüber diskutiert, was ist denn wirklich wirkungsvoll? Also auch wenn es die Montagsdemo gibt, es gibt immer wieder kleinere Demonstrationen. Also das scheint ja überhaupt niemanden zu interessieren. Auch dieser Protest, von dem eben die Lili Korowski gesprochen hat, der gegen diese Hartz-Gesetze, scheint ja überhaupt keine Wirkung zu haben. Das interessiert niemanden. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was bringt es denn dann überhaupt? Information könnte eigentlich genügend da sein. Gut, sie könnte noch mehr an die Leute getragen werden, so wie du das auch gesagt hast, dass die Hintergründe beleuchtet werden. Aber wir sind dann nochmal dazu gekommen, dass wir uns vielleicht auf breiterer Ebene zusammenschließen müssen. Dass nicht alle da ihre kleine Spielwiese sozusagen haben, wo sie aktiv sind, sondern dass wir alle diese Aktivitäten versuchen miteinander zu verknüpfen. Und das Stichwort dafür ist dann Bündnisse zu schließen. Und wir haben dann darüber eben diskutiert, dass wir eigentlich alle auch in verschiedenen Bereichen Leute kennen. Auch Lili Korowski hat das gesagt in ihrem Vortrag, dass sie auch überall Leute kennt. Also oft sind es natürlich Einzelne, die sehr wohl auch da ganz klar dagegen sind, ganz klare Kritik haben. Und in allen Einrichtungen, in allen Verbänden sind solche Leute zu finden, und dass wir sie alle kontaktieren und versuchen, ein gemeinsames Forum zu schaffen. Das war eigentlich so unser Resultat.
Ja, das ist, was wir wollen. Dann, das Ganze ist ein Vergehen gegen die Menschenrechte. Und die Losungen, ich denke nicht, dass wir von der Politik erwarten sollen und können. Denn die Politik, die ist ein Söldner der Herrschaft, der herrschenden Konzerne geworden. Und von der also von der neoliberalen Politik natürlich können wir uns nicht erwarten, dass die nicht so weitermachen. Und deswegen muss die Zivilgesellschaft das Heft in der Hand nehmen. Wir müssen alle aufstehen und dann verbunden mit allen Vereinen, Stiftungen und anderen Personen, die gegen diesen Krieg der Arbeiter was dagegen machen wollen. Denn die Unmenschlichkeit der strukturellen Gewalt gegenüber anderen zerstört ein Stück Menschlichkeit in jedem Einzelnen von uns auch. Also wir müssen unbedingt versuchen, bis wir das schaffen, dass alle aufstehen und wirklich jetzt munchen vielleicht am Anfang und dann auch kann man das verbreiten. Also ich denke, es ist immer schwierig, den Anfang zu machen. Aber wenn man den Anfang gemacht hat, dann kommen die anderen auch. Denn das kann man gar nicht verstehen, dass in Europa sowas passieren kann. Das ist wirklich eine Schande.
Ja, du hast auch vorhin nochmal gesagt, dass du das gar nicht verstehen kannst, dass es gibt ja so viele intelligente Leute, die das verstehen könnten, was dahinter auch steckt, die ganze Politik, die wir ja jetzt letzten Endes auch auf verschiedenen Ebenen sehen, gerade im Umgang auch mit Griechenland, sehen wir ja auch, was da passiert und dass da die Staaten sozusagen in den Untergang getrieben werden. Und aber dass da eben, wie gesagt, der Widerstand so klein, so gering ist. Und wir müssen halt dann versuchen, da tatsächlich auf einer Ebene, auf einer größeren Ebene etwas zu machen. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen.
Ja, ich denke, wir müssen das machen, auch weil das ist natürlich sehr viel Angst da, aber das ist auch, man will nicht wahrnehmen, dass wir im Krieg sind. Und diese Paket, ja, diese Workfare, also was wir eben als Hartz IV haben, das ist nur ein Stein in diese Kriege, die jetzt gerade, also wir erleben. Und das muss man auch irgendwie und irgendwann jetzt mal endlich also laut sagen und wirklich dazu stehen. Und nur danach, wenn wir das wissen, also wogegen sollen wir kämpfen, können wir das machen. Aber das Wissen müssen wir schon uns anlesen. Aber ich denke, dass viele schon wissen darum. Die wollen nur das nicht sehen wollen.
Naja, es ist dann eben auch immer die Angst da, sich jetzt dagegen zu stellen, sozusagen auch uns abseits damit erst einmal zu stellen. Aber ich glaube, dass es doch sehr viele Ansätze schon gibt, auch im Internet. Es gibt ja Aufrufe und so weiter. Also wir sollten das alles mal zusammentragen, was es dort gibt und versuchen, die miteinander zu verknüpfen. Vielleicht gelingt uns das. Hast du, Beate, auch noch eine Idee, was gerade unser Handeln nochmal im COFRA anbetrifft, was wir da auch noch tun können, um die Frauen auch mehr zu ermutigen, Widerstand zu leisten? Oder hast du noch andere Ideen?
Ja, erstmal möchte ich der Rita recht geben, diese Wohlfahrtsgesellschaft, die ist natürlich furchtbar und die spaltet nicht nur die Menschen in Hartz IV und nicht Hartz IV, sondern sie spaltet alle Leute im prekären Arbeitsverhältnis, Niedriglohnsektor, das ist ganz wichtig zu betonen. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, was mir hier zu kurz gekommen ist, dass selbst die Leute in den Jobcentern leiden, die Leute in dem Wohnungsamt leiden, im Sozialreferat leiden. Und eigentlich sollten wir alle Leute mitnehmen. Und natürlich müssen nicht die Frauen, denen es gerade schlecht geht, aufstehen. Aufstehen müssen alle und es darf keine Kluft entstehen zwischen Hartz IV und nicht Hartz IV, sondern die Kraft haben sollen, aufstehen. Und natürlich sollen die Jobcenter zu ihrer Erklärung, die sie letztes Jahr in der Süddeutschen gegeben haben, nämlich diese Überlastungsanzeige, dass sie selber nicht mehr können, dazu sollten sie stehen und dazu sollten sie wirklich vehement stehen und sie nochmal erneuern, denn das System in sich funktioniert nicht und alle Seiten sind sozusagen die betroffen sind und nicht nur Hartz IV, nicht Hartz IV, sondern alle haben Angst. Und ich rufe natürlich alle Frauen auf, die auch im COFRA zum Beispiel mal bei uns Hilfe bekommen haben und die dann irgendwie Kraft haben, zum Beispiel die Barbara, die sitzt hier, die ist ein gutes Beispiel, die beteiligt sich aktiv, obwohl sie von Hartz IV betroffen ist. Also wir verlangen nicht von den Frauen, denen es schlecht geht, dass sie aufstehen, sondern wir verlangen von den Frauen, die Kraft haben, dass sie aufstehen. Und man soll nicht nachgeben, bei den Ämtern immer wieder nachhaken und die Ämter müssen auch mitziehen.
Genau, da sind ja, da habt ihr ja viele Beispiele dafür, wie ihr dann auch die Frauen begleitet zu den Ämtern und auf diese Weise auch dazu beitragt, dass die in den Ämtern auch verstehen, was sie falsch machen und sich praktisch dafür dann auch entschuldigen können und den Frauen dann wieder aus der Situation selber heraushelfen. Da habt ihr ja immer wieder Beispiele, jetzt gerade wieder ein aktuelles Beispiel. Willst du das mal erzählen?
Also ich kann natürlich nur so viel sagen, dass keine Daten rausgehen. Wenn die Frauen irgendwie das Problem haben, etwas nicht zu verstehen, dann wird ihnen die Zeit nicht gegeben, es wird ihnen nicht erklärt, es wird keine Auskunft erteilt. Das ist aber keine böse Laune der Menschen, die in den Ämtern sitzen, sondern das ist einerseits die Unfähigkeit und andererseits der Druck von oben. Wenn man die Frauen begleitet, also wenn ich die Frauen begleite oder jemand anders, alle Frauen sind aufgerufen, da ehrenamtlich tätig zu werden, dann kommen die Frauen dazu, dass sie sich verständlich machen können, dass es ihnen erklärt wird, dass sie sich artikulieren können. Und dann haben die Frauen auch das Gefühl, sich selber zu vertreten. Das heißt, bei Begleitung geht es nicht darum, dass man die Frauen an die Hand nimmt wie ein Kind und für sie etwas erkämpft, sondern dass man den Frauen einfach den Raum gibt, damit sie für sich selber kämpfen und die Leute bei den Ämtern ihnen auch die Zeit dafür einräumen.
Mhm. Gut, dass du das Stichwort Ämterbegleitung nochmal eingeführt hast. Ach so, schon Schluss. Okay, gut.
Frauen, kommt her, wir tun uns zusammen. Frauen, kommt her, wir tun uns zusammen. Frauen, kommt her, wir tun uns zusammen. Gemeinsam sind wir stark. Solange du allein wirst du getreten, solange du allein kannst du dich nicht wehren, solange du allein.
Tja, das war unsere Sendung heute vom KOFRA zu Hartz IV, das Thema. Und wir laden alle Frauen herzlich ein, selber auch aktiv zu werden. Zum Beispiel, wie gesagt, in der Gruppe Aktiv zu Hartz IV im KOFRA jeden dritten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr in der Baderstraße 30. Wir rufen auch auf, was die Beate gerade gesagt hat, zur Ämterbegleitung, sich daran zu beteiligen. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und verabreden uns zum nächsten Mal am 30. Mai.
Programmhinweise. Der LoRa Wochenrückblick. Immer freitags von 17 bis 18 Uhr. Und im Internet zum Nachhören ab Samstag 19 Uhr, 48 Stunden lang www.lora924.de.
Lust auf Abenteuer?
Die wahren Abenteuer finden im Kopf statt. Darum Cogito. Jeden dritten Montag im Monat auf LoRa zwischen 19 und 20 Uhr.
Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo.
Alphabet. Aristoteles.
Buzuki. Demokratie.
Epikur. Europa.
Costa Cordalis.
Naphro Daphne.
Mikis Theodorakis.
Moussaka.
Nana Moskouri.
Odysseus.
Olymp.
Platon.
Rembetiko.
Sokrates.
Souflaki.
Listoa.
Seretaki.
Theben.
Zeus.
Das griechische Haus. Griechenland von Alpha bis Omega. Jeden zweiten Dienstag im Monat um 21 Uhr.
Heute Abend nach den Spätnachrichten um 22.10 Uhr.
Zeit für Plattenbaukontraste, der radiophonen Aktion gegen die Spartentrennung im Hörfunk.
Im Mittelpunkt der Sendung steht eine kleine Kostbarkeit aus dem LoRa Schallarchiv.
Es gibt eine Art in den östlichen Ländern sehr, würde ich sagen, krachig zu singen, also mit diesen...
Wo ist die Katze?
Die Jazzsängerin Jenny Evans und ihr Lebens- und Schlagzeugbegleiter Rudy Martini waren vor einigen Jahren Gast im Studio bei LoRa.
Und jeder Jazzkenner kennt zum Beispiel Singers Unlimited. Also dieses Skatgesang.
22.10 Uhr.